Guten Morgen, liebe Gemeinde. Predigt wird schätzungsweise 30 bis 45 Minuten dauern. Nicht zu lange. Titel: Allein die göttliche Wahrheit macht frei. Und es beginnt im Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Und wir gehen dann auch ins Johannesevangelium ein bisschen. Und es ist so, dass die Predigt wieder etwas meinen letzten Predigten ähnelt. Es geht wieder um Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und Wiedergeburt und Glauben. Das habe ich nicht bewusst so gewählt, das hat sich wieder so ergeben. Ich komme immer irgendwie auf dieses Thema, egal welchen Text ich aus dem Neuen Testament wähle. Aber ich denke, es ist doch kostbar. Ja, die Gemeinde in Philadelphia war das einzige Sendschreiben von den sieben, wo kein Tadel erfolgt. Smyrna hatte auch kein Tadel, die verfolgte Gemeinde. Und Gemeinde in Philadelphia, die einzige Gemeinde, wo Gott eine Verheißung gibt, dass Menschen sich bekehren. Durch ihr Wirken, sage ich jetzt mal. Wir werden dann sehen, wer es wirklich wirkt, aber. Und das ist ja das, was sich heute sehr viele wünschen, dass was passiert in der Gemeinde und so weiter und so fort. Ihr versteht ja, das ist ja das Motto heute. Und das ist schon wichtig und deshalb ist es auch wichtig, zu gucken, wie Jesus Christus das macht. Ja. Okay, ich lese jetzt mal das Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia vor. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, welcher den Schlüssel Davids hat, der öffnet, dass niemand zuschließt. Und zuschließt, dass niemand öffnet. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft. Eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich verschaffe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Bis hierher werde ich das Sendschreiben bearbeiten. Die Zeit reicht sonst nicht. Ja, was ist die Synagoge des Satans? Warum stellt sich Jesus als der Heilige Wahrhaftige vor? In jedem Sendschreiben stellt er sich ja anders vor und das ist immer sehr wichtig, wie er sich vorstellt. Und er stellt sich hier als der Heilige und Wahrhaftige vor. Es geht also um Wahrheit und um Lüge heute. Und was ist der Schlüssel Davids? Und welche Türen öffnet dieser Schlüssel? Und was ist notwendig, damit dieser Schlüssel Anwendung findet? Das sind so die Stationen heute. Wir beginnen mit der Synagoge des Satans. Und mit der Lüge, in der sie lebte, und im Gegensatz dazu die göttliche Wahrheit. Und dazu schlagen wir auf Johannesevangelium Kapitel 8, Abvers 31. Johannesevangelium 8, Abvers 31. Warum Johannesevangelium jetzt? Wir haben hier eine Begegnung von Jesus ganz persönlich mit der Synagoge Satans direkt, während seinem irdischen Dasein. Und dieser Text zeigt es wunderbar, warum sie glauben, dass sie Juden sind, sprich gläubig und es nicht sind. Und warum sie eine Synagoge des Satans sind und wen sie zum Vater haben. Also Johannes 8, Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren. Also Jesus spricht zu Gläubigen hier. Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Hause, der Sohn aber bleibt ewig. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr suchet mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, unser Vater ist Abraham. Jesus spricht zu ihnen, wäret ihr Abrahams Kinder, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber suchet ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, welche ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubet ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde zeihen? Wenn ich die Wahrheit rede, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum höret ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. So, also das ist mal eine Begegnung Jesu mit der Synagoge Satans. Und die Predigt, die wird auch praktisch werden für uns. Das waren die damaligen Juden, aber wir werden das auch in die heutige Zeit holen und mit uns vergleichen. Wir gehen mal jetzt diese Diskussion Jesu mit der Synagoge des Satans so ein bisschen durch, Vers für Vers, bevor wir dann wieder zum Sendschreiben zurückkommen. Also Jesus spricht zu Juden, die an ihn gläubig geworden waren. Also die Menschen haben seine Verkündigung gehört, sind an ihn gläubig geworden. Ähnlich wie heute, wir haben eine Evangelisation und dann bekehren sich Menschen, werden gläubig. Und zu solchen Menschen spricht hier Jesus. Und was sagt er diesen Menschen? Nun, er stellt eine Bedingung dafür, wie sich zeigen wird, ob sie tatsächlich gläubig sind oder nur Namenschristen. Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also das ist die Bedingung. Klares Kennzeichen eines echten Christen, er bleibt im Wort Gottes, sagt Jesus Christus hier. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Warum sagt er, in Zukunft wird euch die frei machen? Warum spricht er davon in Zukunft? Na nun, weil der Geist zu Pfingsten erst kommen sollte und der ist ja ausgesandt, um die Welt von Sünde zu überführen. Gut, aber das ist jetzt nur nebensächlich. Aber von was frei machen? Von welchen Sklaverei? Von welcher Knechtschaft? Denn sie sagen ja, wir sind Abrahams Same und nie jemandes Knechte gewesen. Von was sollen wir frei werden? Da antwortet Jesus, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Das ist jetzt die Wahrheit. Befreit muss der Mensch von der Sünde werden. Was war die Lüge? Sie glaubten, sie haben keine Sünde. Sind aber gläubig geworden an ihn. Das gibt es also und das gibt es auch heute. Wir werden sehen, es ist ein großes Problem in der Christenheit. Ja, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Hause. Alter Bund, Knechtschaft. Ja? Wird euch aber der Sohn, ja, Entschuldigung, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Hause, der Sohn bleibt ewig, neuer Bund, Opfer Jesu. Wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. Also ist der Sohn die Wahrheit. Ich bin der Wahrheit, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Er ist deshalb die Wahrheit, weil er den Mensch von der Lüge befreit, dass er kein Sünder ist. Das glaubt der Mensch wirklich, das glaubt jeder von uns, wenn er ungläubig ist. Das ist normal, weil das, ja. Und wie viele Menschen haben wir in der westlichen Welt, die nicht zugeben würden, dass sie Sünder sind? Ja. Sie berufen sich dann auf Abraham als ihren Vater. Heute berufen sich Menschen auf ihren Katholizismus oder evangelische Kirche oder ich bin, naja, getauft und so weiter. Und dann sagt Jesus, ihr sucht mich aber zu töten. Was ist der Grund dafür? Mein Wort findet keinen Raum in euch. Klares Kennzeichen eines falschen Gläubigen. Das Wort Gottes findet keinen Raum in ihm. Und da wollen sie natürlich, wenn das Wort Gottes in dir keinen Raum findet, dann willst du das Wort auch töten. Und Jesus Christus war das personifizierte Wort Gottes in Fleisch. Was er ausgesprochen hat, ist Wort Gottes. Eins zu eins. Und wenn du gläubig wirst und das Wort Gottes aber nicht in dir ist und du nicht im Wort Gottes bist, dann willst du das Wort Gottes töten. Wie töten wir das Wort Gottes heute? Indem wir die Bibel einfach demontieren, Stück für Stück. Anpassen an die Welt. Relativieren. So wird das Wort Gottes heute getötet. Jesus sagt dann, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Und damit meint er Gott im Himmel. Das ist sein Vater. So tut auch ihr, was ihr von eurem Vater. Gehört habt. Nun, Jesus sagt ihnen nicht gleich direkt, dass der Teufel ihr Vater ist. Er versucht sie sanft zum Nachdenken zu bewegen, wer eigentlich ihr Vater ist. Er erklärt ihnen, darum, weil sie das Wort Gottes nicht lieben, können sie nicht Gott zum Vater haben, aber sie verstehen es nicht. Sie sagen dann schließlich sogar selber, nein, nein, Gott ist unser Vater. Und dann muss es ihnen Jesus zum Schluss ganz direkt sagen. Nein, der Teufel ist euer Vater. Also Jesus beginnt zuerst sanft, versucht zu werben, versucht Dinge zu erklären. Und wenn der Mensch dann so verstockt ist, dann sagt das ganz direkt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Er will eigentlich, dass der Mensch durch eigenes Nachdenken die Wahrheit erkennt. Manchmal geht es aber dann nicht mehr anders, einfach klar die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und dann sagt Jesus ihnen, wäre Gott euer Vater, so würdet ihr mich lieben, also das fleischgewordene Wort. Und wir wissen ja, das Kennzeichen eines echten Jünger, ganz am Anfang des Textes, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Eine praktische Frage jetzt für uns. Liebst du die Bibel, auch wenn sie dir Dinge sagt, die dem heute herrschen, den antichristlichen Zeitgeist, diametral widersprechen? Bist du ein Fähnchen im Wind, der sich an die Welt anpasst und die Aussagen in der Bibel relativiert, sodass man Gefallen findet bei der Welt, um die anlocken zu können? Das werden sowieso keine echten Gläubigen, das kann ich euch gleich sagen, wenn man so vorgeht. Oder bleibst du bei den Wahrheiten? Bleibst du im Wort? Natürlich sind wir alle an Jesus Christus gläubig geworden, die wir hier sind. Auch die Juden damals waren an ihn gläubig geworden. Und die Frage ist aber dann letztendlich die entscheidende, ob wir das Wort Gottes tatsächlich lieben. Das ist das Kennzeichen. Gläubig sein ist noch nicht in der Wahrheit sein. Ja, das muss man richtig verstehen. Es gibt keinen einzigen Menschen, der das Wort Gottes liebt. Niemand. Keinen einzigen Menschen auf der ganzen Welt, außer Jesus. Niemand hat die Kraft, das Wort Gottes zu lieben. Nein, wir hassen es. Es widerstrebt uns. Ja, meine Eltern hatten mir eine Bibel geschenkt. Die hatte ich jahrelang im Schrank liegen. Ich habe sie kein einziges Mal angefasst. Erst nachdem mich der Geist Gottes berührte mit 25 Jahren, hatte ich so einen Hunger nach der Bibel, dass ich meine Augen davon nicht mehr wegbekam. Das ist normal. Das ist der Geist Gottes, der das wirkt. Jeder Ungläubige, der den Geist Gottes nicht hat, hasst das Wort Gottes. Das ist ganz normal. Also das muss man richtig verstehen. Das muss Gott wirken, dass wir sein Wort lieben. Ja, und Jesus sagt ihnen dann weiter, dass er von Gott ausgegangen ist und sie verstehen seine Rede nicht, weil sie ja sein Wort nicht hören können. Und wieder haben wir das Kennzeichen eines Echten und eines Falschen. Der Echte kann das Wort, der Echte ist im Wort Gottes, der Falsche kann es nicht hören. Natürlich haben sie das Wort Gottes benutzt, ja, die damaligen Juden und auch die Christenheit heute. Was gibt es nicht alles, wenn wir uns den Vatikan angucken und die ganzen Werke, die aufgebaut wurden und damals auch die Rabbiner und ganze Systeme wurden da gegründet und da wurde das Wort Gottes natürlich benutzt dafür. Aber geliebt haben sie das Wort nie, weil einfach die Kraft dazu gefehlt hat. Ja. Und dann sagt er ihnen ganz direkt, der Teufel ist euer Vater und was er tun will, das wollt auch ihr tun, ihr wollt mich töten, ihr seid nicht aus Gott. Ja. Und jetzt dann die praktische Frage: Wie funktioniert eine Bekehrung? Wie wird man ein echter Gläubiger, der das Wort Gottes liebt? Nun, ein Gläubiger, der das Wort Gottes liebt, lebt die Liebe für das Wort Gottes. Da wohnt diese Liebe drin. Und es gibt in der Bibel eine klare Reihenfolge für eine Bekehrung und die muss beachtet werden. Diese Reihenfolge in der Bibel, wie Menschen zum Glauben kommen, muss beachtet werden, denn es ist das Werk Gottes, das er wirkt, es ist das Werk seines Geistes und wir dürfen da nichts dran verändern, sonst haben wir Gläubige, die das Wort Gottes nicht lieben. Aber wir werden dann sehen, was das mit Philadelphia zu tun hat. Es ist dann ganz spannend, wie das sich schließt. Also, die Reihenfolge in der Bibel für eine Bekehrung ist erstens, erster Schritt, muss unbedingt zuerst passieren. Sündenerkenntnis durch das Wort Gottes und gewirkt durch den Heiligen Geist. Sündenerkenntnis, Schritt 1. Schritt 2, Bekennen seiner Sünde vor Gott. Also, das gebe ich dann zu vor Gott. Ja, das, was dein Geist mir gezeigt hat, Herr, das ist wahr, ich bin ein Sünder. Dann kommt Schritt 3, dann vergibt Gott die Sünde und schenkt dir die Wiedergeburt und den Glauben. Aber du kannst nicht mit Schritt 3 anfangen. Das geht nicht. Du glaubst dann, du bist gläubig und Gott hat nicht geantwortet mit der Wiedergeburt und du weißt es nicht einmal. Weil du kennst ja den Unterschied noch nicht. Was eine Wiedergeburt bedeutet, weißt du erst, wenn du wiedergeboren wurdest. Vorher weißt du das nicht. Und wenn du erst Schritt 2 nimmst und deine Sünde bekennst, auch das geht nicht. Wenn du sie nur bekennst, weil du warst jetzt beeindruckt von einem Event und der Prediger vorne hat gesagt, hat dich angeschubst, angestoßen, du sollst ein Gebet nachsprechen. Ja, weißt du, wenn Gottes Geist dich nicht deiner Sünde überführt hat, dann kannst du auch keine echte Buße tun. Die Buße soll nicht sein, jemandem um einen Gefallen zu tun oder weil dich was beeindruckt hat. Nein, die Buße ist, weil du erkannt hast, wie verloren du bist vor Gott. Und glaub mir, wenn der Geist Gottes jemand seine Sünde überführt hat, dann braucht er keine Krücke zum Gebet. Der wird auf die Knie fallen und seine Sünde vor Gott bekennen. Kein Mensch muss ihm helfen dazu. Das ist eine echte Bekehrung. Und dann schenkt Gott die Wiedergeburt. Schritt 1, 2 und 3 unbedingt beachten, nicht umkehren. Ja, und der Fehler liegt nicht mal bei diesen Gläubigen, die dann doch nicht gläubig sind, weil die machen ja nur, was man ihnen sagt, sondern der Fehler liegt bei uns, in der Art und Weise, wie wir evangelisieren. Hast du schon mal einen Flyer gesehen für eine Evangelisation mit der Überschrift "Wohin mit meiner Sündennot?" Oder "Wie kann ich vor einem heiligen Gott bestehen?" Gibt es heute nicht mehr. Da geht es nur noch um, wie kann ich mein Besserleben gestalten und sowas. Es gibt sowas nicht mehr, solche Flyer, dann wird ja auch keiner mehr kommen. Es ist ja out, nicht, von Sünde zu reden. Ja, aber wie soll der wiedergeboren werden, wenn wir nicht die Wahrheit sagen? Jesus hat den Juden die Wahrheit gesagt und er hat klar gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind es schuldig, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Ja, und Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und eine Lüge kann auch fromm angestrichen und christlich verpackt sein. Man kann einen Menschen anlügen bei einer Evangelisation, obwohl man eine christliche Predigt hält. Wenn die Wahrheit fehlt, ist es keine Wahrheit, ganz einfach. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir evangelisieren. Es ist sehr wichtig, dass es ist unsere Aufgabe, dass wir den Menschen diese Wahrheit sagen. Das ist unsere Aufgabe. Also nicht falsch verstehen, bitte. Aber wir müssen es halt richtig machen. Vielleicht noch einen kleinen Satz zwischendurch. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet im Hinblick auf die Gemeinde oder so. Also das hat sich einfach so durch den Predigttext ergeben. Okay, nicht dass ihr. Okay, gut. Ja. Also und Jesus schließt dann ab. In dieser Konversation mit der Synagoge des Satans, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Klar, das Wort Gottes wohnt in ihm. Darum höret ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Und damit kommen wir zurück zur Synagoge des Satans in Philadelphia. Da sagt Jesus: Philadelphia, siehe, ich verschaffe, dass solche aus der Synagoge des Satans, und wir haben gesehen, wer diese Synagoge ist, die sich Juden nennen und es nicht ist, sondern lügen, also Namenschristen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ja, wenn das kein Wunder ist, dass solche Menschen, die so verstockt sind und in der Lüge sind, den Teufel zum Vater haben, die Wahrheit nicht erkennen, dass sie sündig sind und glauben aber, sie seien Christen, und dann kommt das große Wunder, dass Jesus wirkt, dass solche Menschen sich tatsächlich echt bekehren, echt wiedergeboren werden und dann auch noch zu Philadelphia kommen, zu den echten Christen und bekennen, wahrlich, wir haben erkannt, dass Jesus tatsächlich unter euch ist. Ihr seid in der Wahrheit gewesen. Wenn das kein Wunder ist, da ist eine Totenauferstehung, nichts, der muss sowieso wieder sterben. Aber der lebt für ewig, der so durchdringt. Und jetzt ist es natürlich interessant, was ist notwendig, dass so ein großes Wunder passiert? Ja. Nun, ganz einfach, dass so ein großes Wunder geschieht, bedarf es des Einsatzes aller zur Verfügung stehenden Mitteln, perfekter Planung, absoluten Einsatz eines jeden Einzelnen aus der Gemeinde in Philadelphia, maximale Spenden, maximale Location, maximales Event, die bestbezahltesten Redner und Rhetoriker, die beste Soundanlage, die beste Verköstigung und die besten Versprechen an die Suchenden. Und dann klappt das. Ja, was ich jetzt zitiert habe, das ist Clausewitz. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Es wird an den Unis gelehrt. Das war ein General. Da ging es um Kriegsvorbereitung. Wie gewinnt man einen Krieg? Und der hat dann diese Theorie niedergeschrieben. Das wird heute an den Unis gelehrt und das wird in der Wirtschaft eingesetzt, um Firmen voranzubringen, die Manager. Die benutzen das auch und muss ich dazu sagen, da passt das auch hinein. Also wenn ich eine Firma voranbringen will, dann passt das auch gut hinein. Dann würde ich es auch so machen. Maximale Mittel, maximaler Einsatz, perfekte Planung. Das ist unabdingbar, wenn eine Firma laufen soll. Aber Geschwister, das ist jetzt hier der Geist Gottes, der wirken soll. Das ist etwas ganz anderes. Ja. Also der Geist Gottes lässt sich nicht von Menschenhand dienen. Der Vers muss bekannt sein, er ist sehr wichtig. Sonst würden ja Menschen die Ehre für ihren Einsatz bekommen und sie würden sogar vor Gott damit prahlen, was sie alles getan haben. Und das wird beschrieben zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 22. Da sagt Jesus: Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Also sie rühmen sich mit vielen Taten und Jesus hat sie nie gekannt. Das ist wieder die Synagoge des Satans, unechte Christen. Sie haben viel gemacht im Namen Jesu, viel gewirkt, viele, viele Taten. Und Jesus kennt sie nicht. Weißt du, wenn jemand von Jesus nicht gekannt wird, dann hat er keinen Namen, weil er nicht wiedergeboren ist. Den Namen, der Jesus dir gibt, den bekommst du erst bei deiner Wiedergeburt. Aber wenn du nicht wiedergeboren bist, hast du keinen Namen. Nicht für Jesus. Dann bist du sein Feind. Und dann wirst du unter sein Gericht kommen. Und wenn du deine Sünde bekennst vor ihm, dann gibt er dir einen Namen. und du wirst sein Kind. Aber diese Menschen, die sich ihrer vielen Taten rühmen für Jesus, die hatten keinen Namen. Jesus hat sie nicht gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Ja, da drängt sich jetzt die Frage auf, wenn nicht diese vielen Taten dazu führen, dass so ein großes Wunder geschieht, dass Menschen aus der Synagoge des Satans sich bekehren, ja, wie denn dann? Ja, und die Antwort ist wie so oft im Wort Gottes. Wir haben ja gelesen, dass Jünger im Wort Gottes bleiben. Deshalb sein Schreiben zu Philadelphia, Vers 8, zweiter Teil des Verses, da sagt Jesus: Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also das ist der Grund, warum er die Tür öffnet für die Synagoge des Satans, dass sich Menschen bekehren. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Da haben wir den Unterschied zwischen den echten Christen, Philadelphia, und der Synagoge des Satans. Philadelphia, eine kleine Kraft. Klein ist das Gegenteil von groß. Und wenig ist das Gegenteil von viel. Also das ist ein elementar wichtiger Unterschied. Denn von den Echten in Philadelphia mit ihrer kleinen Kraft werden auch nicht viele Werke genannt. Zwei Sachen werden genannt. Sie haben das Wort Gottes bewahrt, und da haben wir wieder das Kennzeichen eines echten Gläubigen. Sie bleiben im Wort Gottes und sie haben den Jesu Christi nicht verleugnet. Also kleine Kraft, zwei Werke, Wort Gottes und Namen Jesu Christi. Die klassischen Kennzeichen von echten Christen. Nun, Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch dieser Vers muss bekannt sein. Und wenn wir uns dann Vers 9 nochmal durchlesen im Sendschreiben von Philadelphia, siehe, ich verschaffe, sagt Jesus, ich verschaffe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also wenn Jesus ich sagt, dann meint er immer sich selbst. So ist das gemeint. Ich tue es. Und damit sind wir am Schlüssel Davids. Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Ich werde meine Gemeinde bauen. Ich, nicht ihr. Es waren eine 12 Apostel, die hat er ausgesandt, um zu evangelisieren. Aber er sagt ihnen, ich werde meine Gemeinde bauen. Ganz wichtig. Also, damit sind wir beim Schlüssel Davids, den Jesus im Sendschreiben nennt. Ein Schlüssel, der so öffnet, dass keiner mehr schließt. Und ein Schlüssel, der schließt, sodass keiner mehr öffnet, bedeutet ganz praktisch, wenn Jesus bei einem Menschen eine Bekehrung wirkt, dann kann das niemand verhindern von außen. Und wenn Jesus für den Menschen die Tür verschließt, sprich der Geist Gottes nicht mehr wirkt an seinem Herzen, weil er sich schon zu oft verstockt hat, der guten Nachricht, dann kann diese Tür auch niemand mehr öffnen. Das ist der Schlüssel Davids. Wer geht verloren, wer wird gerettet? Ganz einfach, das ist der Schlüssel Davids. Und das bestimmt Jesus Christus. Da haben wir keine Macht drauf. Und auch du nicht. Wir sind verloren, ohne die Hilfe Jesu Christi können wir uns nicht bekehren. Das muss sein Geist, sein Schlüssel, er muss aufschließen, aber wenn er schließt, dann ist es vorbei. Diese Macht hat nur Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ja. Mich hat das Sendschreiben an Philadelphia aufgebaut, weil wenn man sieht, sie haben eine kleine Kraft, sie haben das Wort Gottes bewahrt und den Glauben an Jesus und Jesus schenkt ihnen so eine große Verheißung mit so einem großen Wunder. Und das hat mir Frieden gegeben, dass ich nicht, wie die Katholiken, mir den Gott verdienen muss durch Werke und auch nicht seine Zustimmung, sondern ich muss nur in seinem Wort bleiben und im Glauben an Jesus Christus, das, was er mir geschenkt hat, von Anfang an. Und Jesus wirkt dann durch mich, wenn er will. Und wenn ich mir dann zum Beispiel das erste Sendschreiben durchlese, Ephesus, Da sagt Jesus, du hast viel um meines Namens willen gearbeitet, du hast erduldet, die haben viele Werke gehabt. Und dann sagt er ihnen, du hast die erste Liebe verlassen. Weißt du, was die erste Liebe ist? Nicht deine Aktivität. Deine Aktivität ist Kennzeichen, das was mit deiner Beziehung zu Gott nicht stimmt. Nicht falsch verstehen, wir müssen aktiv sein vor Gott. Aber wenn du damit nur ein Gewissen übertünchen willst, dann stimmt etwas nicht. Du musst Frieden bekommen von Gott. Und Gott wirkt dann durch dich, wann du willst. Und die erste Liebe ist, dass du das Wort Gottes liebst. Jesus hat gesagt, ihr liebt mich nicht, ihr sucht mich zu töten. Nun weißt du, wenn du im Wort Gottes bist, liebst du ihn, dann liebst du das Wort. Ja. Frieden kommt aus dem Vertrauen aufs Wort Gottes und seinen Sohn. Und dann möchte ich schließen, ich habe ja versprochen, es wird nicht zu lang. Mit Sprüche 3,5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib gesund sein und deine Gebeine erquicken. Und das gilt auch für die Evangelisation, und wenn wir für Gott arbeiten, dann müssen wir uns auf ihn und sein Wirken verlassen und auf die Kraft seines Wortes und nicht uns selber für weise halten. Das wünsche ich uns allen. Amen.